Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich darf Sie recht herzlich einladen zum Dessauer Sportspektakel. Eine Mischung zwischen Sportshow und Action am Freitag, den 3. Juni von 19 bis 22.30 Uhr im Paul-Greif-Zu-Stadion. Was bieten wir Ihnen? Olympiasieger Wolfgang Behrendt, Doppelmarathon-Olympiasieger Waldemar Czerpinski, den Radsport-Weltmeister Uwe Ampler und viele andere prominente Sportler unseres Landes. Frank Schöbel wird da sein und wir werden auch ein Fußball-Prominentenspiel auf dem Rasen des Paul-Greif-Zu-Stadions austragen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt.org. Mein Name ist Danny und gemeinsam mit meinem heutigen Gast reise ich in die Bauhausstadt Dessau, um die kurze, aber intensive Geschichte der Armeesportgemeinschaft zu besprechen. Aber der Reihe nach. Am 1. Oktober 1956 und damit 9 Monate nach der Gründung der Nationalen Volksarmee wurde die Armeesportvereinigung Vorwärts, kurz ASV, ins Leben gerufen. In den einzelnen Standorten der NVA wurden lokale Armeesportgemeinschaften, sogenannte ASGs, bzw. Armeesportclubs, ASKs, gebildet. Zum zentralen Schwerpunktclub wurde der ASK Vorwärts Berlin entwickelt. Durch die Ausgliederung einiger bestimmter Sektionen entstanden in den Folgejahren weitere Leistungszentren, wie zum Beispiel die ASK Vorwärts Leipzig, ASK Vorwärts Rostock, ASK Vorwärts Oberhof und der ASK Vorwärts Potsdam. 1971 musste der Vorzeigeklub der Armee, zumindest wenn es um Fußball ging, der eigenständige Fußballclub FC Vorwärts Berlin, den ebenfalls in der Hauptstadt ansässigen Fußballclubs der Sportvereinigung Dynamo und des DTSB weichen und spielte fortan in Frankfurt Oder. Damit begann der sportliche Niedergang des damaligen Rekordmeisters. In der Folgezeit verlor der FC Vorwärts zunehmend an Qualität. Auch in den weiteren Bezirken führte die Kompetenzstreitigkeit mit dem DTSB und der SV Dynamo dazu, dass diese Leistungsstützpunkte mit den Jahren aus den Sportzentren der Republik in abgelegene Gemeinden verlegt wurden. Mit Vorwärts Rostock, das 1967 nach Stralsund verlegt wurde, Vorwärts Cottbus, das 1974 als ASG Vorwärts Kamenz auflief, Vorwärts Leipzig, das es ab 1974 als Vorwärts Dessau gab, und Vorwärts Meiningen, das ab 1974 als ASG Vorwärts Plauen spielen mussten, waren allein 4 Zweitligisten von dieser Maßnahme betroffen. Zur Konzentration der Mittel beschloss die ASV Vorwärts sogar in den 80er Jahren dann die Auflösung der Leistungsstützpunkte in Kamenz, Löbau, Neubrandenburg und Plauen. Wurde dann weiterhin aus finanziellen Gründen festgelegt, dass ab der Saison 83-84 mit Vorwärts Stralsund und Vorwärts Dessau nur noch 2 Vereine in der DDR-Liga, der damaligen zweiten Liga, zugelassen waren. Doch schon 6 Jahre später endete die Zeit des organisierten Armeesports in Dessau und so wurde schon wenige Monate vor dem politischen Umbruch aus der ASG Vorwärts Dessau die SG Dessau 89. Gemeinsam mit Tom Rietschel, dem Sohn der Dessauer Fußballlegende Udo Rietschel, spreche ich somit über 15 Jahre ASG Vorwärts Dessau. Servus und Glück auf, Tom.
Ganz liebe Grüße an euch rüber.
Ich freue mich riesig, dass du die Zeit gefunden hast und ja, man kann schon sagen, über ein Herzensprojekt sprichst, die ASG Vorwärts Dessau. Aber vielleicht erstmal zu dir. Ich weiß, dein Leben besteht aktuell zu 100% aus Fußball und darüber will ich mit dir natürlich auch reden. Aber eigentlich war das etwas anders geplant. Eigentlich wolltest du dich mal um Finanzen kümmern.
Die Geschichte mit der Bankkaufmannsgeschichte, die hatte dann leider 2003 ein abruptes Ende nach meiner Lehrzeit, wo ich dann krankheitsbedingt, was ein bisschen schwieriger war, aufhören musste. Und ich hatte dann das Glück, mein Hobby, was seit Jahrzehnten so ist mit dem Fußball, dass ich das mehr oder weniger Tag für Tag jetzt machen kann, in ehrenamtlicher Form. Vieles hat mein Vater sicherlich auch in die Wiege gelegt, aber ja, das ist, man kann das schon so sagen, dass mein Leben seit Jahren mehr oder weniger aus Fußball besteht, ist korrekt.
Wo begann das, deine persönliche Fußballerlaufbahn?
Also ich habe als 6-jähriger Junge bei der ASG Vorwärts Dessau angefangen. Das war damals so, dass in der ersten Klasse halt immer jemand vorbeikam, einer von diesen Nachwuchstrainern halt gesichtet hat und da war der jeden Montag da, das war der Herr Fischer damals, Vornamen weiß ich gar nicht mehr, das ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte her. Und der kam immer montags und da haben wir dann Abend, so am Vorabend immer ein bisschen Fußball gespielt. Also Fußball spielen kann man das nicht nennen, wir sind alle mehr oder weniger wie so ein kleines Wollknäuel den Ball hinterhergerannt. Und na, dann wurde selektiert, ausgesiebt, mehr oder weniger in Anführungsstrichen und dann blieben dann nur noch ein paar übrig und die wurden dann zur ASG Vorwärts Dessau. Naja, wie soll ich sagen, delegiert kann ich nicht sagen, sondern den wurde dann nahegelegt, bei Vorwärts Dessau Fußball zu spielen. Und da war ich dabei und habe damals, wie gesagt, 1986 angefangen, bei der ASG Vorwärts Dessau meinen Nachwuchsbereich zu beginnen. Das stimmt, ja.
Aber deine Fußballlaufbahn, die hat ja dann mehrere Stationen danach gehabt, in Dessau begonnen und ich habe dann auch mal Bonner SV gelesen.
Ja, das stimmt. Meine Fußballerlaufbahn hat, wie gesagt, in Dessau begonnen, habe dort gespielt bis in den Bereich der B-Junioren. Und dadurch, dass mein Vater, da kommen wir sicherlich nachher noch zu, bei der ASG Vorwärts Dessau, diese Armeegeschichte hatte und dort Fußball spielte, war das dann irgendwann zu Ende. Und wir haben dann nach der Wende dort noch gewohnt, habe dann, wie gesagt, weiter dort gespielt und sind dann im Jahr 1996 zurück in die Leipziger Region, sprich in die Nähe von Burna, wo meine Großeltern gewohnt haben und oder wohnen und haben dort im Nachbargrundstück ein Haus geerbt. Dann sind wir wieder zurück nach Burna 96 und bin dann im B-Jugendalter, wo ich da schon A-Jugend gespielt habe, bin ich dann zurück zum Burna SV, habe dann meinen Nachwuchs dort zu Ende gespielt in der Landesliga Sachsen. Das war damals die zweithöchste Spielklasse im Nachwuchsbereich. Das war bis zum Jahr 1999, ja, 99. Habe zu dem Zeitpunkt dann in meinem letzten A-Jugendjahr schon bei den Oberliga-Herren des Bonner SV mittrainiert. Damals unter Uli Ebert und unter Harro Miller. Und habe dann, wo ich aus dem Nachwuchsbereich fertig war, also wo ich altersmäßig rauskam, bei der ersten mittrainiert und habe in der zweiten Mannschaft damals unter meinem Vater in der Bezirksklasse spielen dürfen, bis es mich dann 2000, ja, 2000 im April, bis ich mich dann verletzt habe, schwerwiegend verletzte Schultergeschichte, ausgekugelt, mehrfach ausgekugelt. Für einen Torhüter macht es natürlich nicht so gut, wenn dann die Schulter nicht mehr möchte. Und dann hatte dann 2000 und ja, 2000 meine sportliche Laufbahn ein jähes Ende. Ich habe es dann immer noch mal versucht, die wurde auch operiert dann, aber die Instabilität war einfach vorhanden und dann war dann ab 2001 Feierabend beim aktiven Fußball.
Lass uns nochmal zurückgehen, als du angefangen hast, Fußball zu spielen. Du hast gesagt, die ASG Vorwärts, das war damals, ja, die hat dann die Schulen letztendlich besucht und betreut und be war zu dieser Zeit dein Vater hat ja bei der ASG Vorwärts gespielt?
86 hat mein Vater dort noch gespielt, ja, hat sich dann aber in der zweiten Hälfte des Jahres 86 verletzt, schwer verletzt am Knie und demzufolge war das dann nicht mehr so, er hat dann nicht mehr gespielt, er war verletzt, er hat dann später nochmal, ganz kurz nochmal ausgeholfen, aber zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, war die Karriere von meinem Vater in Dessau eigentlich schon fast vorbei.
Die ASG Vorwärts, die hatte zu dem Zeitpunkt ein positives Image. Dort wollte man als Junge hin, wollte Fußball spielen oder hatte das ein Geschmäckle mit der Armee?
Naja, das Geschmäckle, es war ja für viele so damals, die Wehrpflicht war ja normalerweise, die war ja da, die lief aber nur 1,5 Jahre. Aber wenn man 1,5 Jahre sich verpflichtet hat, bei der Armee Fußball zu spielen, konnte man mehr oder weniger nicht in der ersten Mannschaft spielen. Das heißt, man durfte nur in der zweiten Mannschaft spielen, sprich in der Bezirksliga Halle. Wenn man in der ersten Mannschaft der ASG Vorwärts Dessau, sprich zu Liga-Zeiten spielen wollte, musste man sich damals mindestens 3 Jahre verpflichten. Weil wenn man sich 3 Jahre verpflichtet hat, war das machbar, dass man oben spielt. Bei 1,5-Jährigen ging das nur über die Bezirksliga. Es gab eine Ausnahme, eine einzige Ausnahme gab es in dieser Zeit und das war Uwe Ferl, der damals, der ja sicherlich als Spieler auch einiges gesehen hat, den sicherlich auch viele Leute auch kennen. Der hatte damals das Privileg, in Anführungsstrichen Privileg, als anderthalbjähriger in der Liga bei der ASG Vorwärts spielen zu dürfen.
Nun warst du damals, du hast ja selbst gesagt, 6 Jahre und hast dich sicher für andere Sachen interessiert, aber kannst du uns trotzdem ein Bild von Dessau zu dieser Zeit liefern? War dieser Armeestützpunkt sehr groß, sehr zentral? Was gab es zu dieser Zeit noch in Dessau als diejenigen, die Arbeitgeber waren, beziehungsweise wo die Leute gearbeitet haben?
Ja, es gab sicherlich das ein oder andere Kombinat, wo man sagt, dort waren mehrere Leute oder eine große Anzahl von Leuten beschäftigt. Ich sag mal, das Gasgerätewerk oder gab sicherlich noch 2, 3 andere Geschichten, wo man sagt, okay, dort waren die Leute beschäftigt. Waggonbau auch, ja, keine Frage. Als damaliger Rivale, die hießen damals ja Waggonbau, also Motor dann, die war ja ursprünglich Waggonbau Dessau. Ja, aber ansonsten, der Armeestützpunkt war im Stadtteil Alten gelegen. Der war nicht allzu groß. Ich muss auch sagen, die Spieler, die dann in Dessau in der Liga spielten, die haben diesen Standort eigentlich auch nur zur Ankleide gesehen, mehr oder weniger. Ansonsten sind die ab und zu mal rausgefahren, dort in die Sauna gegangen. Das war eigentlich alles. Ansonsten, Bauhaus, das Theater in Dessau, das gab es ja schon immer und das war auch damals schon prägnant. Vor allem, ich sag mal, in den 80er Jahren spielte die ASG Vorwärts ja auch Jahr für Jahr eine führende Rolle in der DDR-Liga. Demzufolge war dort auch immer vom Zuschaueranspruch her, war immer ein bisschen was los. Vor allem dann, sage ich mal, 84, wo dann die Aufstiegsspiele waren, war richtig was los, vor allem zu Anfang gegen Brandenburg. Also es war, der Fußball hatte schon in Dessau einen ordentlichen Stellenwert. Damals zu Anfang 50er Jahre durch Motor, klar, und dann, wo dann die ASG Vorwärts kam, ab 74 dann war die Zuschauerresonanz im Paul-Greif-Stadion dann auch richtig gut.
Wir kommen sofort auf den sportlichen Werdegang. Vielleicht nochmal zu der Zeit 1986, als du Fußball gespielt hast. Wie viele Einwohner hatte Dessau ungefähr?
Also wir hatten in Dessau, waren immer so um die 100.000 Einwohner.
Wenn wir heute 2022 gemeinsam diesen Podcast aufnehmen, wie viele Einwohner hat Dessau aktuell?
Also ich müsste jetzt schwindeln, also 100.000 ist auf keinen mehr. Also ich denke mal, es sind vielleicht noch, gut, es ist nicht, ich sag mal, Dessau ist jetzt ja, die sind ja jetzt mit Roßlau zusammen, also da hast du schon wieder einen Urlaub. Aber wenn man nur Dessau jetzt, sage ich mal, wertet, es sind viele weg, vielleicht noch 75.000, 80.000.
Und wo arbeiten jetzt die Dessau überwiegend?
Ja, ich sag mal, es sind sicherlich auch viele Pendler jetzt. Also Leipzig ist nicht allzu weit, Halle ist nicht allzu weit. Dadurch, dass ich jetzt natürlich nicht mehr in Dessau wohne, ist es jetzt für mich ein bisschen schwer zu beurteilen, wo die jetzt alle sind, wo die jetzt arbeiten. Aber in Dessau hat sich trotzdem jetzt auch einiges getan. Wie gesagt, es ist nach wie vor von der Kultur her ein bisschen was da.
Aber es gibt nicht das eine große Werk oder
nein,
so.
Ich denke, das gibt es nicht mehr. Nein.
Zurück zu dir. Deine sportliche Karriere hast du geschildert und nachdem du bei Bonner SV deine Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen musstest, ging es dann 2010 nach Grimma. Was waren da die Gründe, zum FC Grimma zu wechseln?
Also es war so, ich habe dann, wo ich dann meine sportliche Karriere sich zu Ende neigte, war es dann so, dass ich dann von jetzt auf gleich den Mannschaftsleiterposten bei der zweiten Mannschaft in Bonner übernommen habe. Nach drei Jahren hat mich dann Klaus Hafenstein, der sicherlich auch allen bekannt, der war damals Trainer der ersten Mannschaft des Bonner ASV in der Bezirksliga. Nachdem ein Sportfreund dort weggebrochen ist, hat er mich gefragt, ob ich mit hochkomme. Da bin ich mit hoch zur ersten. Das war 2004. Ja, habe das gemacht, sind aufgestiegen 2006 in die Landesliga Sachsen, sprich in die höchste sächsische Spielklasse und war dort bis 2010, bis Ostern 2010. Und dann gab es im Verein, spielten wir immer noch Landesliga Sachsen, da gab es im Verein dann ja ein bisschen Probleme. Damokles Schwert Insolvenz und so weiter. Und dann gab es einen Trainerwechsel. Den ich so nicht ganz mitgetragen habe. Und aus Solidarität bin ich dann Ostern 2010, nachdem die den Trainer entlassen haben, mitgegangen. Ja, und dann gab es einen Spielerwechsel im Sommer von Burna nach Grimma, Toni Leutert, der mittlerweile nicht mehr spielt, damals bei Dynamo Dresden ausgebildeter junger Spieler damals gewesen. Der ist von Burna nach Grimma gegangen und der Trainer vom FC Grimma damals, der Daniel Wohlleben, das war auch ein Verein, der sich neu gegründet hatte aus dem Gesamtverein SV 1919, hat sich die Fußballsektion rauskristallisiert, rausgemacht und da kam die ins Gespräch über meine Person und dann bekam ich einen Anruf und dann haben wir uns mal getroffen mit dem damaligen Schatzmeister Thomas Schulke und dann war das relativ schnell klar, dass ich nach Grimma wechsle. Ja, und habe dann dort bis 2018 als Teammanager mein Zeug mehr oder weniger gemacht, mit Geschäftsstelle, mit allem, was dazu. Also 24 Stunden nur Fußball.
Und Ausschank. Mannschaftsleiter, Geschäftsstelle
Zum
und Ausschank.
Schluss, ja, zum Schluss, die letzten anderthalb Jahre habe ich dann noch die Vereinsgaststätte mit übernommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte das nur in einem gewissen Zeitraum machen, nur 8 Wochen. Aber aus 8 Wochen wurden dann 14 Monate und dann habe ich das noch mitgemacht. Das stimmt ja.
Das heißt, du warst 8 Jahre beim ja, jungen FC Grimma damals, hast im Prinzip alles das gemacht, damit Fußball funktionieren konnte. Und dann ging es irgendwie zur BSG Chemie nach Leipzig.
Ich habe dann im Januar 2018 einen Anruf bekommen vom Frank Kühne, seines Zeichens
Präsident, ja.
Präsident der BSG Chemie Leipzig, den ich ja auch persönlich schon lange kannte und kenne. Und der hat mich dann kontaktiert, dann haben wir uns getroffen und ich wusste erst gar nicht, was er wollte. Dann haben wir uns aber bei ihm getroffen und da hat er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, den Mannschaftsleiter, den Teammanager in Leipzig zu machen bei Chemie. Die spielten damals noch in der Regionalliga. Ich habe Bedenkzeit erbeten, weil es war für mich nochmal eine Chance, mit 38 nochmal Regionalliga spielen, also in der Regionalliga das zu machen. Habe dann relativ zeitig für mich in Anspruch genommen, das zu tun. Und dann habe ich das mit Grimma besprochen, aber Grimma hat mir also die haben mir keine Steine in den Weg gelegt. Nein, das haben sie nicht gemacht. Aber die wollten gern, dass ich die Saison bis zum 30.06.2018 in Grimma beende, weil es hing ein bisschen mehr dran. Als der Teammanager, wie gesagt, Geschäftsstelle und so weiter. Das war auch überhaupt kein Thema. Das war mir auch ganz lieb. Wenn ich was mache, dann mache ich es auch nicht zu Ende. Und dann habe ich den Frank Kühne nochmal kontaktiert. Ich sage, Frank, ich weiß, dass ihr das jetzt gerne vielleicht schon jetzt machen würdet, im Anfang Februar, aber lass mich es bitte bis zum 30.06. in Grimma zu Ende machen. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und ich bin dann ab 1.07. zu Chemie gegangen rüber. Die sind damals wieder abgestiegen aus der Regionalliga in die Oberliga. Und ja, habe das dort 2 Jahre gemacht. So war's. Wieder aufgestiegen in die Regionalliga im ersten Jahr, in der Regionalliga drin geblieben. Und ja, das waren die 2 Jahre. Die 2 Jahre waren schön, die waren auch richtig erfolgreich und die gehören zu mir dazu und die haben auch richtig Spaß gemacht, keine Frage. Und ja, die möchte ich nicht missen in meiner Vita, das stimmt ja.
Zwangsläufig fragt man sich, warum nicht weiter mit Chemie?
Du musst wissen, Danny, ich habe eine chronische Darmkrankheit, die nennt sich Morbus Crohn. Und das heißt, ich muss alle 8 Wochen zur Infusion und es war dann auch schwierig, weil wir haben in Leutstein, das ist ja auch gut so, dass wir jeden Tag trainiert haben und der Zeitfaktor war dann einfach so, dass ich gesagt habe, also ich schaffe das, ich würde, wenn ich was mache, dann zu 100%, aber dann muss ich das auch können und muss das auch mit Leib und Seele auch alles abwickeln können. Das war dann aber gesundheitlich dann halt schwierig geworden. Der Zeitaufwand war extrem groß. Ja, ich habe dann irgendwann, wo dann spruchreif wurde, dass ich in Leutstein nicht weitermache, unser ehemaliger Präsident, was jetzt Ehrenpräsident ist vom FC Grimma, der Egon Pape und der Harald Sarder, der sicherlich vielen im Umkreis von hier auch bekannt ist als ehemaliger Bundesliga-Linienrichter und internationaler Linienrichter, der bei uns im Vorstand mit drin ist, die haben mich dann kontaktiert und ja, ich konnte mir das wieder vorstellen, was zu machen, also in zweiter Reihe, nicht wie vorher in zweiter Reihe und das haben wir dann auch gemacht. Es gab Corona, das war alles nicht so einfach, hat sich ein bisschen hingezogen. Und seit November 2020 bin ich jetzt wieder offiziell in Grimma. Ja.
Wo geht's hin mit dem FC Grimma?
Also der Verein FC Grimma ist 2019 nach 13 Jahren wieder in die Oberliga aufgestiegen. Sind auch, also da will ich jetzt Corona nicht schönreden, also Corona gibt es und gab es, aber zweimal souverän in der Oberliga drin geblieben. Das dritte Jahr sind wir jetzt wieder dabei und wir wollen drin bleiben. Das ist erstmal das Primärziel. Und da haben wir noch bis zum Ende zu tun. Das ist, ja, das ist, du musst Woche für Woche sehen, dass du punktest. Die hinter dir schlafen auch nicht. Und deswegen muss man sehen, dass wir drinbleiben. Und was dann jetzt die nächsten Jahre ist, das muss man sehen, denn die muss man schauen. Entscheidend ist, dass wir dieses Jahr drinbleiben und dafür werden wir alles tun.
Nachdem wir nun dich ein wenig vorgestellt haben, lass uns zur ASG Vorwärts Dessau kommen. Aber bevor wir letztendlich wieder nach Dessau gehen, müssen wir erst kurz zu Vorwärts Leipzig blicken. Also den Überblick ganz kurz. 1950 wurde der SV Vorwärts Leipzig gegründet, der wurde mehrfach umbenannt. 1953 ging es für den SV Vorwärts Leipzig nach Berlin. Es wurde dann ein SC Vorwärts Leipzig, ein Sportclub, gegründet. Der wiederum wurde dann nach Cottbus delegiert. 1956 kam es dann endlich zur Gründung des ASK. Vorwärts Leipzig und 4 Jahre später, nee, 6 Jahre später, 1962, wurde die Abteilung Fußball ausgegliedert und die dann eine Armeesportgemeinschaft Vorwärts Leipzig war und ab 1962 spielte, direkt in der ersten DDR-Liga-Saison als Neuling einen beachtlichen 5. Platz unter 14 Teams. Es ging dann einmal nach unten, ging dann wieder nach oben, aber grundsätzlich war die ASG Vorwärts Leipzig in der DDR-Liga etabliert und in der letzten Saison 73-74 landet man auf dem 5. Platz und dann ging es nach Dessau. Wenn man rein die sportlichen Ergebnisse damals betrachtet, muss man sagen, zum Zeitpunkt des Umzugs nach Dessau oder unmittelbar davor war Vorwärts Leipzig ein erfolgreicher und etablierter Zweitligist, richtig?
Korrekt.
Dann ging es nach Dessau und es war der 4. September 1974, als die ASG Vorwärts gegründet wurde. Was passierte an diesem Tag?
Naja, an diesem obligatorischen, also man muss sagen, dass dieser Beschluss, mehr oder weniger dann nach Dessau delegiert zu werden, als ASG Vorwärts Leipzig, war schon ein bisschen eher. Das war ja schon im Juni, besser gesagt. Aber an diesem obligatorischen 4. September 1974 fand das erste Spiel der ASG Vorwärts Dessau statt im Paul-Greiff-zu-Stadion gegen eine Stadtauswahl Haiphong, also eine vietnamesische Stadtauswahl aus dem Ort Haiphong, die sich zusammensetzte aus 4 Teams. Da wurde eine Stadtauswahl zusammengestellt, die sich in dieser Zeit seit Ende Juli 1974 in der damaligen DDR aufhielt und dort einige Spiele machte, unter anderem gegen die Oberligisten von Rot-Weiß Erfurt, Lok Leipzig, HFC. Und die waren halt mehr oder weniger auf DDR-Tournee, trainierten auch beispielsweise zusammen mit Carl Zeiss Jena, das haben wir alles, das gab es alles. Und die waren halt als Gegner geladen für diesen 4. September. Und dort spielte die ASG Vorwärts Dessau ihr erstes offizielles Spiel. Es war kein Pflichtspiel, es war ein Freundschaftsspiel, was vor 12.000 Zuschauern nach einem 0-2 Rückstand 4-2 für die ASG Vorwärts Dessau endete.
Wunderbar, da beantwortest du gleich die erste Frage, die wir von Felix Riquel, so heißt zumindest, hoffe ich, dass ich den Twitter-Namen richtig ausgesprochen habe, bekommen haben. Wie kam es 1974 dazu, dass Vorwärts sein erstes Spiel gegen die vietnamesische Stadtauswahl ausgetragen hat? Zwar offensichtlich dann eben eine Tour durch die DDR und da war die eine Station das Paul-Greiff-zu-Stadion in Dessau.
So ist es. Das war, wie gesagt, auch durch die Armee mehr oder weniger auch so ein bisschen gesteuert worden, dieser obligatorische Tag. Und das sollte auch als Armee Sportgemeinschaft, wo was so ein Gegner sein, wo man sagt, okay, das passt, das ist ein würdiger Gegner. Und wie gesagt, die Zuschauerkulisse war ja dann imposant mit 12.000. Das passte alles und nach 0-2 Rückstand gewann deshalb das Spiel 4-2.
Ich habe auch noch gefunden, dass wohl ab 1973 in der DDR pro Jahr 20 bis 30 Nordvietnamesen zu Offizieren ausgebildet wurden. Das hängt sicherlich alles zusammen. Reaktion auch auf den entsprechenden Vietnamkrieg, dass man da eine entsprechende Ausbildung auch beim Militär hatte. Wenn ich mit Dann die Mannschaft, die Dessauer Mannschaft anschaue, fallen mir zwei Namen auf. Das eine ist Ingo Krone, der zuvor bei Motor, das hattest du schon angesprochen, gespielt hat und jetzt eben dann eben bei der ASG spielte, und Ralf Hirsch. vielleicht den zweiten Namen zuerst, ist heute sogenannter Sportchef der Stadt Dessau. Was macht er? Also er ist ja offensichtlich auch verantwortlich für das Thema, du hast vorhin angesprochen, Sportstadt. Er ist da sehr aktiv und sehr emsig.
Also Ralf Hirsch kenne ich selber sogar noch als kleiner Junge persönlich. Ralf Hirsch hat damals mit mir als, ich weiß gar nicht, 7-8-Jähriger in Dessau bei der ASG Vorwärts noch das Torwarttraining gemacht. Ralf Hirsch ist jetzt verantwortlich für die ganzen sportlichen Geschichten, die in der Stadt Dessau passieren. Also sämtliche Sportveranstaltungen, Sport- und Kulturveranstaltungen laufen über den Tisch von Ralf Hirsch. Und ja, also wie gesagt, das ist in Dessau auch ein bekannter Name. Und ja, also wie gesagt, so sieht sein aktuelles Betätigungsfeld gerade aus.
Und wenn ich nochmal zu Ingo Krone zurückkomme, damit natürlich verbunden die Frage. Also wir haben Motor Dessau aus Waggonbau Dessau hervorgegangen. Immerhin der erste FDGB-Pokalsieger der DDR, also kein kleiner Name, auch mit einem sehr starken Auftakt in die Oberliga so grundsätzlich. Und da fragt man sich natürlich, wie wurde denn in Dessau, und da weiß ich nicht, inwieweit du das vielleicht aus Berichten, Gespräch mit deinem Vater, wie wurde denn das wahrgenommen, dass plötzlich so ein Shuttle vorwärts hierher kommt und im Prinzip Motor eine untergeordnete Rolle dann langfristig spielt?
Also Fakt ist, erstmal Motor Dessau hatte ja aufgrund ihrer Tradition immer eine gewisse Zuschauerzahl, sowohl in der Oberliga als auch damals in der Liga. Das ist ein Traditionsverein mit einem schönen Ambiente, mit dem Schillerpark da draußen. Aber natürlich war es dann so, dass im Laufe der Zeit die Richtung nicht wieder hoch ging, Richtung Oberliga oder führende Liga-Position, sondern einfach ging langsam wieder runter. Und in Dessau war es dann so, dass Ziel war es in Dessau, dass man versucht hat, wieder höherklassigen, in Anführungsstrichen höherklassigen Fußball den Einwohnern und den Bürgern dort mehr oder weniger geben zu können. Und demzufolge gab es diese Delegierung Vorwärts Leipzig nach Dessau. Und natürlich wurde sich das erstmal alles genau angeguckt, was dort jetzt passiert im Paul-Greifzig-Stadion. Aber wenn man sich das anschaut über die ganzen Jahre, die da jetzt in der DDR-Liga dort vorwärts spielte, war die Zuschauerresonanz immer da. Und das wurde dann auch vor allem Anfang der 80er wurde das richtig imposant. Da waren dann im Schnitt fast immer über 2500 Zuschauer da. Also man hat dann schon die Entwicklung von vorwärts wahrgenommen, dass die in der Liga vor allem auch Anfang der 80er Jahre eine richtig führende Rolle spielten. Man muss sagen, Anfang der 80er gab es ja noch diese 5-Liga-Staffeln, was ja auch alles ein bisschen schwierig war, aber ja, man hat das schon wahrgenommen und hat das auch verfolgt, dass das dieses Projekt, was man da hat in Dessau mit der ASG Vorwärts aufzugehen schien und demzufolge, ich will nicht von Wachablösung sprechen, weil die Fans von Motor, die sind immer noch zum Motor gegangen, aber trotzdem der, wie soll ich sagen, neutrale Zuschauer hat sich dann öfters, denke ich mal, bei Vorwärts eingefunden als zum Motor, weil Motor spielte dann halt mehr oder weniger nur noch Bezirksliga und sogar dann irgendwann sogar nur noch teilweise nur noch in der Bezirksklasse.
Aber trotzdem gab es zwei Vereine, aber klar, der Großteil ging dann zu Vorwärts, weil das letztendlich auch das erfolgreichere Team war.
Das muss man so sagen, ja.
Eine Frage von Niki Kassner, der den wunderbaren Podcast Hörfehler hat. Der hat gefragt, wie viel Militärausbildung steckte hinter dem Verein? Wie rekrutierte die Vorwärts ihre Mannschaft? Ein Teil hast du ja im Prinzip beschrieben mit dem Thema Verbindung zu Schulen, dass man dort im Prinzip Nachwuchs gesucht hat. Alles andere kam letztendlich über den Armeedienst, oder?
Ja, das muss man so sagen. Also die Dreijährigen, die hatten dort wirklich ein Privileg. Also was ich vorhin schon gesagt habe, die haben die Kaserne wirklich nur zur Einteilung gesehen. Die Anderthalbjährigen war es ein bisschen anders. Die mussten schon ab und zu mal raus, mal ins Gelände. Ich habe da mal mit zwei, drei ehemaligen Spielern sprechen können, beispielsweise mit Harald Bellot, der jetzt Torwarttrainer bei Chemie Leipzig ist, der anderthalb Jahre und deshalb bei Vorwärts war, der sagte mir, ja, wir hatten auch unser Leben dort, aber wir mussten auch, wenn wir gefragt wurden, mussten wir halt auch raus, aber das war trotzdem im Vergleich zu den normalen NVA Leuten, die dort ihren Wehrdienst leisten mussten, alles noch relativ human.
Und wie hat die Vorwärts ihre neuen oder potenziell neuen Spieler rekrutiert? Sind die letztendlich, wenn die erfolgreiche Fußballer in anderen Regionen der DDR mussten, waren dann irgendwann dran mit Militärdienst und dann wurde man nach Dessau delegiert oder wie?
War damals so, dass man in der Leitungsebene dann vor allem Anfang der 80er Jahre mit dem Klaus Lindner, der damals die Leitung der ASG übernahm, der ja auch immer bei der Mannschaft war und auch immer dann auswärts. Er war überall mit dabei und er kannte auch die DDR-Liga und hatte dann natürlich auch ein Netzwerk, wo er genau wusste, wer wann wo jetzt seinen Wehrdienst leisten muss. Und da war er auch immer relativ schnell und pfiffig und hat dann relativ schnell den Kontakt zu dem Verein dort aufgenommen, wo die Spieler dann noch waren. Und für viele war halt immer das Problem 3 Jahre. Ne? Also 3 Jahre war wirklich für viele, sagt, oh, 3 Jahre, Mensch. Aber wenn man halt Liga spielen wollte, hat man das dann in Kauf genommen. Hauptsache, man konnte Liga spielen. Und ja, also der Klaus hatte wirklich ein sehr großes Netzwerk und hat dann auch immer wieder Spieler nach Dessau gebracht, die der Mannschaft wirklich richtig zu Gesicht gestehen haben, muss man sagen.
Also da war auch sportliche Kompetenz da. Natürlich konnte man auch Spieler ziehen, wenn die zur Armee mussten. 3 Jahre, das ist schon eine sehr lange Zeit. Und deswegen ist das gut nachvollziehbar, was du sagst, dass das nicht jeder wollte. Du hast beschrieben, wir haben über Ingo Krone gesprochen, wir haben über Ralf Horsch, der übrigens damals von FCK Magstadt kam. Das sind zwei Neuzugänge. Wie war so grundsätzlich, blieb die Mannschaft zusammen?
Ja, Leipzig, das sind nicht mehr als 50 Kilometer. Also das ist relativ überschaubar. Und wenn ich, sage ich mal, den Kader sehe von 74, 75, sprich dem ersten Jahr der ASG Vorwärts, wenn ich da die Zugänge sehe, also angefangen von Ralf Hirsch über Ingo Krone, über Hans-Jürgen Franke, der von Aktivist Burma kam, Sigmar Trolger von Chemie Böhlen, also es waren nicht nur Leipziger da, die mit rübergekommen sind, sondern es waren auch der ein oder andere, hier Frank Dreisig im Tor von Germania Karl-Marx-Stadt und so weiter und so fort, Matthias Hirsemann von Chemie Leipzig. Die Truppe ist so zusammengestellt worden, dass man sagen kann, wir wollen schon im ersten Jahr in Dessau eine führende Rolle in der fünfstaffeligen DDR-Liga spielen.
Ist nur einer Weise zu Lok Leipzig gegangen.
Das ist richtig.
Also das ist dann doch schon überraschend. Gibt andere Beispiele, also die Verlagerung, die im gleichen Jahr passierte, von Meiningen nach Plauen. Da ist eine relativ große Spielerfluktuation gewesen, aber hier, hat wahrscheinlich auch mit der Nähe zu tun, dass die Mannschaft im Groben zusammenblieb.
Also der Trainer mit Werner Eilitz ist ja mit rübergekommen nach Dessau, Rolf Klipstein Kapitän, Jürgen Eilitz, Rolf Stockmann. Das sind alles damals bei Vorwärts Leipzig schon tragende Säulen gewesen. Die sind mit rüber nach Dessau, weil die der Mannschaft dann mit den Zielen, was sie hatten, definitiv auch gut zu Gesicht standen und definitiv auch weitergeholfen haben, die Ziele zu erreichen.
Du hast schon angesprochen, der erste Trainer der ASG Vorwärts Dessau war Werner Eilitz. Was sind so für Fakten über ihn bekannt?
Ja, also da bin ich jetzt ehrlich gesagt, Werner Eilitz ist Baujahr 23, ne? Also
Okay.
ich bin Baujahr 80. Das ist ein bisschen
Okay.
schwierig. Also ich kenne ihn, kenn ihn gar nicht mehr. Ich war, wie gesagt, viel zu klein. Ich weiß nur, dass er halt bei Vorwärts Leipzig das gemacht hat und dann mit rüber ist nach Dessau.
Ein besonderes Ereignis ist, dass er mit Chemie Leipzig die DDR-Meisterschaft 51 gegen Turbine Erfurt damals gewann. Also auch ein erfolgreicher Fußballer ist und so wie du es gesagt hast, wurde bei Vorwärts Leipzig eingesetzt und ging dann mit nach Dessau. Du hast es angesprochen, die erste Saison, die Vorwärts Leipzig hatte in der DDR-Liga Staffel C 73-74 nur 459 Zuschauer. Wenn man sich jetzt Dessau anschaut, da habe ich einen Schnitt gleich von 1400 gefunden.
Im ersten Jahr waren es sogar noch bedeutend mehr. Ich musste das auch nochmal nachvollziehen, aber das stimmt wirklich. Im ersten Jahr waren es wirklich 2670 Zuschauer, wir reden mal nur von den Heimspielen, die da kamen. Sicherlich auch zu Anfang Neugier, waren auch sage ich mal, Zugpferde wie Chemie Leipzig und so weiter. Das ist, oder Stahl Brandenburg, da kamen auch mal ein paar. Ja, also das ist schon das erste Liga-Jahr in Dessau war schon zuschauerträchtig. Sehr, sehr hoch, weil auch viele neugierig waren, wie sich das entwickelt.
Wie hat sich sportlich entwickelt das erste Jahr?
Ja, das erste Jahr Platz 5. Ja, das war so wie man das wollte, denke ich mal. Jetzt nicht ganz oben, aber der Übergang von Vorwärts Leipzig nach Dessau hat funktioniert. Und ja, also mit dieser Mannschaft konnte man dann die nächsten, war man sicherlich bereit, die nächsten Jahre erfolgreich zu gestalten. Zumal man ja wusste, dass aufgrund dieser Armeegeschichte halt immer noch der ein oder andere Spieler nach Dessau kommt, der Mannschaft dann wirklich entscheidend weiterhelfen kann.
Zur zweiten Saison 75-76 gibt es mehres Bemerkenswertes aus meiner Sicht zumindest. Also die Mannschaft war auch im FDGB-Pokal erfolgreich. Man bezwang Oberligist Chemie Leipzig, traf dann auf Dynamo Dresden, hat dort verloren, aber egal wie, das dürfte auf jeden Fall für Begeisterung und deshalb gesorgt haben.
Definitiv. Definitiv. Also, das muss man schon sagen. Mit diesem Sieg gegen Chemie war da schon richtig was los. Ja, und dann gegen Dynamo Dresden, dann brauchen wir uns ja nichts vormachen, wie da die Verhältnisse im Vorfeld geklärt waren. Und ich denke mal, gegen Dynamo auszuscheiden, das ist jetzt nicht unbedingt der Weltuntergang.
Also es gab 0-3 und 1-4, aber das Rückspiel in Dessau am 17. Dezember 1975, und wenn meine Daten stimmen, waren da 3000 Zuschauer, die das noch sehen wollten, und
Ja.
ein Dresdner Torschütze war Dixi Dörner damals gewesen.
Ja, das stimmt. Das ist korrekt.
In der zweiten Saison bemerkenswert, man wurde Dritter und qualifizierte sich trotzdem für die Aufstiegsrunde zur DDR-Oberliga. Du hast ja vor uns angesprochen, fünf Staffeln, die fünf ersten spielen eine Aufstiegsrunde und die zwei besten dürfen aufsteigen. In der Regel immer der Erste. Hier war es jetzt plötzlich der Dritte. Was war das Besondere in dieser Staffel?
Ja, Problem war einfach in dieser Serie, dass mit dem HFC, mit der zweiten Mannschaft vom HFC und der zweiten Mannschaft vom ersten FC Magdeburg, die zwei ersten halt mehr oder weniger, die zwei Erstplatzierten nicht aufstiegsberechtigt waren, weil die ersten Mannschaft mehr oder weniger schon in der Oberliga spielen. Demzufolge rückte die ASG Vorwärts als Tabellendritter nach, die acht Aufstiegsspiele bestreiten zu dürfen. Aber wenn man sich dann die Ergebnisse in der Aufstiegsrunde dann vergewissert, muss man dann schon sagen, dass dann diese Gegner mit vor allem Hansa Rostock und Union Berlin, die dann aufgestiegen sind, dann doch eine Nummer zu groß waren. Also man holte aus diesen 8 Spielen einen Sieg gegen Motor Suhl zuletzt, das letzte Spiel zu Hause 4-2 und spielte in Rostock 2-2. Und ja, also ich denke mal, als Dritter in der Aufstiegsrunde spielen zu müssen, ist schon nicht so einfach. Demzufolge kann man sagen, dass man dann in dieser Runde dann doch chancenlos war.
Es kam noch etwas früh, diese Aufstiegsrunde, aber trotzdem nochmal die Namen. Also man muss immer sagen, das war damals die zweite Liga und es ging um den Aufstieg in die erste Liga. FC Hansa Rostock, FC Union Berlin, damals eben in der zweiten Liga. In der Aufstiegsrunde war noch die BSG Motor Werdau, das war der Sieger aus dem
Staffel
heutigen
D.
Sachsen, genau. Die BSG Motor Suhl, die dann auch später nochmal eine besondere Rolle spielt in der Aufstiegsrunde.
Ja,
Und
leider ja.
die ASG Vorwärts Dessau. Und du hast gesagt, man beendete das auf dem fünften Platz. Das hieß, im nächsten Jahr ging es wieder los in der zweiten Liga. Wie verlief dann die sportliche Situation?
Ja, die nächsten 2 Spielserien lief die sportliche Situation, ja, ich will sagen, mittelmäßig durchwachsen. Also man kam in den Saisons 76, 77 und 77, 78 jeweils nicht über den Platz 7 hinaus. Man muss wissen, in dieser fünfstaffeligen DDR-Liga gab es bloß 12 Mannschaften pro Staffel. Man hatte jetzt grob jetzt nach hinten nie was mit dem Abstieg zu tun, aber ganz nach vorne anklopfen, wo man das wollte, gelang in diesen 2 Jahren nicht.
Ich habe das Gefühl, dass das also du hast gesagt, zwei Saisonen, siebter Platz, das ist mehr mittleres Niveau, gerade im Vergleich zum Anfang, der ja top lief. Und deswegen schien es so, dass das auch im Zusammenhang steht, dass man im Sommer 1978 sich gezwungen sah, irgendwie zu handeln. Es wurde ein Trainer ausgetauscht und es kam ein neuer Trainer mit dem Otto Fresdorf.
Das ist korrekt, ja.
Was zeichnete ihn aus oder was machte ihn aus?
Also Otto Fresdorf erstmal hatte Otto Fresdorf natürlich erstmal einen Namen, da brauchen wir ja gar nicht reden, ja. Als ehemaliger Nationalspieler und als mit tragender Säule bei Vorwärts Berlin war das natürlich schon ein Name, muss man sagen. Und so wie mir dann auch immer gesagt wurde, haben die Jungs dann auch, die haben richtig mitgezogen. Wenn Otto halt gesagt hat, der Schnee ist schwarz, dann ist er schwarz. Das ist einfach so, ja. Also Otto war eine Autoritätsperson und sicherlich auch für den einen oder anderen Spaß zu haben, keine Frage. Aber man wollte dann sicherlich in Dessau auch, sage ich mal, einen neuen, wie sagt man heute, einen neuen Input setzen, einen neuen Reiz setzen und hatte dort mit dem Otto jemand geholt, der das konnte. Und die ersten 2 Jahre verliefen ja dann auch, wo man sagt, also die Saison 78, 79 und 79, 80 mit Platz 4 und 2 wieder in die richtige Richtung. Hatte dann natürlich auch vor allem vorne im Sturm dann mit Veit Gläser jemanden, der in diesen 2 Jahren 30 Tore erzielt hat. Also das muss man auch, sage ich mal, ja, also in dieser Anzahl erstmal machen. Ja, die haben denen sicherlich geholfen, keine Frage. Und wie gesagt, Platz 4 und 2 war dann wieder die Richtung, wo es hingehen sollte.
Und dann sind wir eben im Sommer 1980, also gerade die Saison auf dem zweiten Platz beendet, und dann wechselt ein Udo Rietschel nach Dessau.
Das ist korrekt, ja.
Was war der Hintergrund?
Naja, mein Vater war von Oktober, also von 76, Sommer 76 bis Sommer 80 halt im Kollektiv, im Oberliga-Kollektiv des 1. FC Lok Leipzig, hat im ersten Jahr dort auch 18 Einsätze gehabt, das war alles gut als junger Spieler, hat dann aber über die Jahre hin Probleme gehabt, dort Fuß zu fassen, und kam nie über 6-7 Saisonspiele hinaus, und in der Saison 79-80, in seiner letzten Oberligasaison in Leipzig, unter Trainer Harro Müller, wurde ihm dann nahegelegt, sage ich mal, seinen NVA-Wehrdienst abzuleisten, und dann kam das mit Dessau zustande, halt mit über Otto Fresdorf und über Klaus Lindner, den damaligen ASG-Leiter. Und bei meinem Vater war das relativ easy, wo viele halt immer geschluckt haben mit den 3 Jahren, sich zu verpflichten. Das war für meinen Vater überhaupt kein Problem. Er wollte Fußball spielen, er wollte, wenn es geht, höherklassig Fußball spielen. Das war in der damaligen zweiten Liga, also in der DDR-Liga, möglich für ihn, und deswegen hat er sich 80 verpflichtet, in Dessau Fußball zu spielen. Sein erstes Jahr, also die Saison 80-81, lief auch ein bisschen schleppend. Die sind sehr, sehr schlecht gestartet in die Saison. Das wurde in der Rückserie dann ein bisschen besser. Mehr wie Platz 7 kam nicht raus. Und ja, man musste halt gucken, dass man die Mannschaft jetzt, sage ich mal, wieder so in den Folgejahren so zusammenstellt, dass die eine bessere Rolle spielen. Mein Vater hat damals im ersten Jahr in Dessau sogar noch vorne begonnen, also als Stürmer. Das war jetzt nicht seine Position, wo man sagt, hilft er dir richtig sehr weiter. Der hat die reingehauen, keine Frage, aber der war sicherlich auf anderen Positionen wertvoller. Die Mannschaft wurde dann um ihn rum so verstärkt ergänzt mit jungen Spielern. Sind auch ältere Spieler noch da geblieben, um der Mannschaft auch den gewissen Halt zu geben. Und ja, die Folgejahre, vor allem von 81 bis 84, die waren für Dessauer Zeiten eigentlich schon sensationell.
Ganz kurz, dein Vater, wie lange blieb er in Dessau?
Mein Vater blieb in Dessau bis, also von 80 hat er begonnen im Sommer, bis 87 als Spieler. Hat dann ein Jahr im Anschluss daran, Saison 87, 88, kurz ein Jahr die Juniorenliga-Mannschaft übernommen. Das heißt, die Juniorenliga spielte immer das Vorspiel vor den ersten Mannschaften. Die Saison 87, 88 war das, genau. Und in der Saison 88, 89 überredete ihn ein ehemaliger Mitspieler von Vorwärts Dessau, Peter Schinköld, der ein Jahr zuvor schon zu Union Mühlhausen wechselte. Mein Vater zum Comeback, sein Knie hat auch wieder gehalten, und dann ist er dann in der Saison 88, 89 zu Union Mühlhausen gewechselt, in die Bezirksliga Thüringen, stieg dort auf, auch mit Aufstiegsspielen, das waren nur 4 damals, 4 Aufstiegsspiele, stiegen sie auf 89 und ist dann 89 wieder zurückgekommen nach Dessau.
So ist es, deswegen ist da auch ein Bezug nach Thüringen da, denn das war ja auch ein historischer Aufstieg für Union Mühlhausen, die dann eine Saison in der DDR-Liga spielten, unter anderem dann mit dem Pokalspiel gegen Wismut Aue, was das längste Pokalspiel in der DDR-Geschichte war, durch ein sehr, sehr langes Elfmeterschießen.
So ist es.
Aber zurück zu Vorwärts Dessau, du hast das schon gesagt, man spielte eben jetzt mit diesem Trainer Otto Fresdorf wieder in der Spitze mit der Krönung 1983-84, man gewann die Staffel C auf Platz 1 und sehr, sehr souverän. Was war damals die Gründe, also was waren die Stärken des Teams, wer waren die Säulen damals, was waren die Gründe für diese Meisterschaft?
Die hatten, sage ich mal, die ASG Vorwärts Dessau hatte in der Saison 83, 84, also muss ich wirklich sagen, eine sehr, sehr reife und auch eine sehr eingespielte Mannschaft. Mit den Korsettstangen Bernd Gaschka am Tor, mit Andreas Wolf im Mittelfeld, mit Jörg Demrich vorne im Mittelfeld, noch den einen oder anderen, wo ich sage, zu Anfang 83 noch Uwe Ferl, der noch da war, Detlef Robic, der noch da war, der später beim HFC, der wieder zum HFC zurückging, nachdem seine NVA-Zeit vorbei war. Die hat mein Vater, okay, ja, auch. Die hatten eine wirklich richtig eingespielte Mannschaft, auch ein Trainerwechsel im Januar 84. Da hat da jetzt kein Abbruch, nachdem Otto Fresdorf dann durch Jürgen Piepenburg, seines Zeichen vorher Assistenztrainer beim FC Vorwärts Frankfurt, oder dann ersetzt wurde. Auch unter Jürgen Piepenburg konnte man die richtig starke Hinrunde fortsetzen, hatte dann aber am vorletzten Spieltag ein ganz wichtiges Auswärtsspiel in Böhlen gegen Chemie Böhlen, wo es darum ging. Böhlen stieg damals oder war Absteiger aus der Oberliga. Und am vorletzten Spieltag spielten beide gegeneinander. Und zu dem Zeitpunkt hatte halt Dessau noch einen Punkt Vorsprung. Und in Böhlen, dort in der kleinen Jahnbaude, da muss man auch erstmal gewinnen. Und Dessau holte dort einen Punkt, 1-1, blieb dort mit einem Punkt vorn. Und am letzten Spieltag konnten dann zu Hause gegen Wernigerode die Fronten geklärt werden, dass man dann Erster blieb. Und 83, 84 war wirklich, das war das erfolgreichste Jahr. Man hätte es sich krönen können mit dieser Aufstiegsrunde, aber leider hat man in den ersten vier Spielen, sprich in der Hinrunde der Aufstiegsrunde, einfach zu viele Punkte abgegeben, um das letztlich wirklich realisieren zu können.
Ja, nehmen wir uns ein wenig mit in diese Aufstiegsrunde. Also das ist ja nun das zweite Mal. Der erste Spieltag war eben gegen eine Mannschaft wie BSG Stahl Brandenburg, die sicherlich auch ein paar mitgebracht hat. Wikipedia spricht von 11.000 Zuschauer.
11.000, ja.
Dessau verliert zum Auftakt 0-4, gewinnt dann gegen Sachsenring Zwickau, was das heutige FSV Zwickau ist, was auch viele nicht wissen, dass sie damals auch oft in der zweiten Liga gespielt haben, oft in der Aufstiegsrunde waren, mit 3-1, gewinnt gegen die SG Dynamo Schwerin mit 4-1. Wäre denn möglich, denkbar gewesen, dass Dessau aufsteigen hätte dürfen?
Also diese Frage kommt häufiger vor. Aus dem einfachen Grund, weil es ja mit dem FC Vorwärts Frankfurt in der Zeit eine Mannschaft gab, die in der höchsten DDR-Spielklasse spielte. Eine Armeemannschaft, die in der höchsten Klasse spielte. Wenn man sich jetzt so umhört und jetzt mal mit den Leuten spricht, die von damals, die sagen alle, vor allem auch Trainer Jürgen Piepenburg, wenn wir diese Möglichkeit gehabt hätten, mindestens Zweiter zu werden und aufstiegsberechtigt zu sein, hätten wir auch aufsteigen dürfen. Das war mir zu Anfang auch nicht ganz geläufig, aber im Nachgang muss ich sagen, selbst in den 70er Jahren spielte er mit Vorwärts Stralsund auch eine Mannschaft, eine Armeemannschaft in der Oberliga neben dem FC Vorwärts Frankfurt. Ich denke, das wäre möglich gewesen. Aber natürlich nach dem ersten Spiel gegen Stahl Brandenburg mit 0-4 und nach dem zweiten in Zwickau dann mit 2-4, nachdem er dort 1-0 geführt hat, und dann, wie mir einige sagten, das nehme ich aber nicht so für voll, oder es ist nicht so wichtig, dass dann einige Entscheidungen des Referees nicht so ausgefallen sind. Aber das spielt keine Rolle, man 4-2 verloren. War es dann schwierig, hat dann zwar zu Hause gegen Schwerin zu Hause 4-1 gewonnen, da war man wieder mittendrin, aber natürlich dann mit den Niederlagen in Suhl und dann in Brandenburg, in Suhl 0-2, in Brandenburg 1-3, wenn man dann aus 5 Spielen nur 2 Punkte holt, wird es natürlich dann schwierig. Problem war, oder das Gute war dann, dass man nach dem Spiel in Brandenburg dann auf einmal zu Hause gegen Zwickau 3-1 gewann und dann in Schwerin 6-0 und auf einmal war man wieder mittendrin mit 6-8 Punkten und man spielte halt wirklich das letzte Spiel gegen Suhl. Problem war einfach für Dessau, am allerletzten Spieltag war man durch diese 5 Mannschaften war man halt spielfrei. Man musste halt zugucken, was jetzt passiert. Dann hätte man aber gegen Suhl gewonnen. Das letzte Spiel, wo man ja bis zur letzten Minute 2-1 führte. Und Suhl hätte das letzte Spiel zu Hause gegen den damaligen schon Aufsteiger Stahl Brandenburg zu Hause verloren. Wäre deshalb aufgestiegen mit 8-8 Punkten. Das gab es, glaube ich, auch noch nicht, dass eine Mannschaft mit 8-8 Punkten aus der Aufstiegsrunde aufsteigt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, 90. Minute, 2-1 stand es für Dessau, Chancen zum 3-1, klare Möglichkeiten wurden nicht genutzt. Letzte Aktion, Foul am Strafraum, Udo Rietschel Foul, Freistoß, Torwart kommt raus, kriegt nicht, Büchelköpf rein, 2-2, Tor, Abpfiff, und damit war Suhl aufgestiegen und Dessau halt nicht.
Und er rennt auch noch in die falsche Kurve zum...
Das stimmt, und lässt sich auch noch bespucken, ja.
Das ist schon eine besondere Situation im Sommer 1984. Aber da gibt es noch einiges mehr in diesem Sommer. Man war zwar nicht erfolgreich in der Aufstiegsrunde, aber ich habe gelesen, ab 1984 war Dessau Leistungszentrum der Armeesportvereinigung Vorwärts. Weißt du, was das bedeutet hat?
Ja, also das muss man schon sagen. Also dieses Nachwuchsleistungszentrum war schon von hoher Priorität. Das hatten damals nicht viele. Also zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, wenn ich von dem Bezirk Halle rede, war es eigentlich nur der HFC mehr oder weniger. Und das war schon ein gewichtiges Faustpfand, was man dann hatte. Und man hat auch dann sehr, sehr stark darauf geachtet, den Nachwuchs dann so auszubilden, dass Jahr für Jahr Spieler in den Herrenbereich aufrücken, die über die Station zweite Mannschaft, sprich Bezirksliga Halle, dann über einen gewissen Zeitraum dann auch langfristig die erste hätten verstärken können.
Ab 1984 war der von dir schon genannte Jürgen Pickenburg dann Trainer der ASG. Was war der Grund, dass er im Sommer 84 dann kam?
Ja, Jürgen Pickenburg, dem wurde das durch die Armee so befohlen. So wie er es mir sagte, wurde ihm das befohlen. Also der Standort Dessau brauchte dort einen Trainer, der jetzt der Mannschaft wieder einen neuen Reiz geben kann. Und Jürgen Piepenburg war damals Co-Trainer, wie gesagt, beim Oberligisten FC Vorwärts Frankfurt, also auch ein Armeeverein. Und ihm wurde aufgetragen, den Fußball in Dessau wieder attraktiv zu gestalten und zu machen und daran zu helfen, dass man langfristig, wie gesagt, diese gesteckten Ziele, die hohen Ziele verwirklichen kann. Und dann wurde ihm gesagt, dass er das dann ab 84 machen soll.
Weil das hatte mich so ein bisschen verwundert. Du bist super erfolgreich, scheiterst zwar in der Aufstiegsrunde, aber das ist ja nur denkbar knapp.
Ja, beim Otto kam damals, beim Otto Fresdorf, soweit ich weiß, kamen damals auch schon die ersten gesundheitlichen Sachen langsam hervor. Und dann wurde halt dann, wie gesagt, das festgelegt, dass Piepe in Anführungsstrichen das dann machen soll und hat das auch gemacht und hat dann, sage ich mal, diesen Trend, den sie hatten unter Otto und unter Lothar Wehrmann, der mal ganz kurz das übernahm, wo der Otto dann krank war, das fortgesetzt hat, mit dem Ende dann aufzuspielen, was leider letztlich dann nicht ganz gereicht hat.
Aus dem Sommer 84 sind wir noch die fünften SKDA-Meisterschaften. Die Meisterschaft der Armeen der Warschauer Paktstaaten bekannt. Die sind wohl in Vietnam ausgerichtet worden und da hat im Prinzip immer ein Verein, ein Club das jeweilige Land vertreten und offensichtlich hat im Sommer 1984 die NVA der DDR wurde durch Vorwärts Dessau vertreten.
Das war eine, durch meinen Vater mir berichtet, eine legendäre Fahrt. Man hat dort alles erlebt in Vietnam. Das war im Dezember 84. Die kamen auch erst kurz nach Weihnachten, also kurz vorm Jahreswechsel kamen die erst zurück. Die waren dort 4 Wochen und die haben dort, also die haben alles erlebt und alles gesehen auch, die Unterkünfte dementsprechend, ja. Aber sportlich her war das eine Riesensache. Also die wurden dort bei dieser SKDA-Meisterschaft vertraten, die wie gesagt als Vorwärtsleiter, die jetzt die DDR, und wurde dort Dritter. Und das war, da spielten die vor 30.000, 35.000 Zuschauern jedes Spiel. Das war eine Riesengeschichte. Natürlich, so was ringsrum war schon teilweise, ja, heutzutage würde man sagen, ganz schön grenzwertig. Aber das war eine Meisterschaft, die wird keiner der Beteiligten so schnell vergessen.
Wie verlief es denn dann sportlich weiter? Also lass uns mal bis in Sommer 1988, wo ein neuer Trainer kommt, vielleicht mal auf die sportlichen Leistungen blicken. Wie verlief die?
Ja, also wie gesagt, danach war es so, dass die ASG Vorwärts Dessau, man muss wissen, ab der Saison 84, 85 wurden die 5 Ligastaffeln durch die Reformation auf 2 Staffeln umstrukturiert. Aus diesen lästigen 5 wurden dann nur noch 2. Und man muss sagen, dass ab der Saison 84, 85 bis zur Saison 88, 89 rangierte man immer unter den ersten 6. Das sah zwar manchmal nicht so aus, zwischen vor allem in der Saison 85, 86 sah es lange nicht so aus, weil da war es so, dass man wirklich lange Zeit unten mit rumspielte, was man dann aufgrund einer riesigen Rückrunde dann wirklich so hindeichelt, dass man noch Fünfter wurde. Aber die letzten, also wie gesagt, die 3 Jahre von 84, 85 bis 87, 88, 88, 89 verliefen weiterhin positiv, aber für den ganz großen, Wurf, sprich Oberliga, was damals nach dieser Umstrukturierung natürlich ohne Aufstiegsspiele stattfand, da stieg der erste auf direkt, war halt nicht der Fall, auch wenn ich sagen muss, dass man vor allem in der Saison 88, 89 unter Harro Miller als Trainer, sage ich nach wie vor, hatten die eine Riesenmannschaft, wo man sagen kann, also das hätte man, weiß ich nicht, warum man das damals nicht geschafft hat. Ich weiß, Aufstieg ist immer, kann man nicht planen, aber mit den Leuten, die hatten.
An wen denkst du?
Ja, also wenn ich sehe, was an Leuten da war, damals Michael Reimer, jahrelang Leistungsträger Chemie Leipzig, Frank Holig, ehemaliger Oberligaspieler Rot-Weiß Erfurt, Uwe Borchardt, jahrelanger Torhüter Union Berlin, Ronald Werner, später beim VfB Leipzig, dann damals in Mark Kleberg. Also die hatten eine richtig, über dann die ganzen Dessauer Leistungsträger, über Andreas Wolf, über Sven Weigand im Tor von Stahl Riesa damals. Die hatten eine richtig, richtig, richtig gute Mannschaft. Leider fehlte immer ein Stückchen was an der Konstanz, vor allem auswärts. Zu Hause im Greifswaldstadion waren sie sehr, sehr erfolgreich. Auswärts fehlt immer ein kleines Stück. Platz von 86 bis, sage ich, von 86, 87 bis 88, 89, zwei Dritte und ein zweiter Platz war schon richtig gut. Aber wie gesagt, der ganz große Wurf, für den hat es leider nicht gereicht, weil natürlich auch Konkurrenz mit damals 86, 87 mit Hansa Rostock an der damaligen Staffel A oder dann ja drauf mit Sachsenring Zwickau, selbst 88, 89 mit Bischofswerda, die da souverän Erster wurden. Die Konkurrenz war schon da, man muss sich erstmal durchsetzen, aber ich hätte es gerne mal gesehen, wenn man vor allem 88, 89 mit dieser überragenden Mannschaft den Aufstieg vielleicht hätte schaffen können in die Oberliga.
Diese Zugehörigkeit A und B hat ein bisschen gewechselt, war ja im Prinzip Nord und Süd, aber da ihr so ein bisschen in der Mitte wurde das zugeordnet, habt ihr auch mal mit gegen Vorwärts Stralsund gespielt?
Ja, also wie gesagt, die ASG Vorwärts Dessau spielte ja in der Saison 85-86 und 86-87, zwei Jahre in Folge in der Staffel A. Das war für alle ein Erlebnis immer, muss ich mal so sagen, weil wenn es nach Greifswald, nach Schwerin, nach zu TSG Bau Rostock ging und zu Schifffahrtshafen Rostock, das war natürlich, ja, schwierig, ne? Also die Staffel B ist natürlich um einiges lukrativer gewesen, auch von der Zuschauerresonanz. Die A-Staffel war halt schwierig, die sind meistens dann sogar einen Tag eher los. Aus berufenem Munde weiß ich, dass die heilfroh waren, dass die 87, 88 wieder in die Staffel B durften.
Dann ist ein Name, den du schon mal angesprochen hast, im Sommer 88 war Haro Müller Trainer und der hat ja eine wirklich bewegende Geschichte zu bieten.
Ja, also Haro Müller, jahrelanger Trainer beim ersten FC Lok Leipzig, ja, der wurde dann, nachdem er dort abgelöst wurde vom Uli Thomale, übernahm er dann ja die Olympiamannschaft der DDR. Und auch recht erfolgreich. Und dann wurde ihm halt auch über Leipzig, über den Standort Leipzig, den Armeestandort Leipzig dann zugetragen oder wurde er befragt, ob er das ab der Saison 88, 89 übernimmt. Und soweit wie ich, wie wir mal gesagt hatten, wo wir uns letztes Mal gesehen haben, hatte er auch die Möglichkeit, da gab es da eine Variante mit Rot-Weiß Erfurt. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und dann war das aber relativ klar für ihn schnell, dass er Dessau übernimmt, auch in der Liga. Und dann war er eine Saison, sprich zur Saison 88, 89 Trainer der ASG Vorwärts. Die letzte Saison der ASG Vorwärts war er Trainer in Dessau.
Und dann kommt dieser Sommer 1989. Also die ASG Vorwärts Dessau, zweiten Platz in der Staffel B. Es fehlte also nicht viel zur Oberliga. Sportlich passt das alles. Aber ganz offensichtlich gibt es Umstrukturierungen. Und oft wird gesagt, in den Wirren der Wende. Das passt hier nicht ganz aus meiner Sicht, weil wir eben immer noch im Sommer 1989 sind. Ist klar, es ist trotzdem schon eine besondere Stimmung, aber es hat noch nichts mit der Wende zu tun. Was passiert im Sommer 1989?
Ja, nach dieser sehr erfolgreichen Ligasaison 88-89 wurde dann ab Juli 89 die ASG Vorwärts aufgelöst. Also die Armeesportvereinigung wurde aufgelöst und demzufolge unterlagen die Spieler nicht mehr der NVA. Und der Trägerbetrieb NVA fiel natürlich jetzt weg. Also Trägerbetrieb, wenn man das so, Betrieb ist jetzt der falsche Ausdruck, aber die NVA fiel halt weg. Und dann musste man halt sehen, wie man das irgendwie regelt. Und dann war es dann so, dass man auch musste ja erstmal wieder eine Mannschaft zusammenstellen oder zusammenbekommen, weil dadurch, dass die Spieler ja alle an der Armee gebunden waren, drei Jahre mussten und dann auf einmal wurde die Armee aufgelöst, also der Standort deshalb aufgelöst. War das dann ja auch für viele die Möglichkeit, dann wieder den Verein zu verlassen vorzeitig, was auch einige gemacht haben, wie Frank Holig oder Michael Reimer, die hatten halt, oder Michael Reimer nicht, aber doch Michael Reimer auch, die hatten halt drei Jahre und nach zwei Jahren durften sie halt dann gehen, weil es die NVA nicht mehr gab. Und da musste man sich sicherlich neu umschauen und erstmal gucken, wie man jetzt das erstmal löst. Da wurde dann ab 1.7.89 die SG Dessau 89 als Nachfolgeverein aus dem Boden gestampft. Aber man musste ja die Spieler irgendwo unterbringen. Und da gab es schon das ein oder andere Problem, wo man sagt, da hat man sicherlich in die Betriebe damals untergebracht oder wollte die unterbringen. Das hat auch teilweise funktioniert. Dann gab es mal ne, vor allem dann auch im Winter ein bisschen Probleme diesbezüglich. Das hat man dann aber wieder auch mit Hilfe der Stadt und vor allem mit dem Klaus Lindner in der Reihe bekommen. Ja, und unter der SG Dessau 89 spielte man jetzt nicht ganz, ganz oben mit. Man wurde dort Fünfter. Aber natürlich war die Mannschaft nicht mehr ganz so stark wie die, vor allem die letzten beiden Jahre.
Aber das ist ja schon insgesamt ungewöhnlich. Also ich habe, oder wenn man so DDR-Sport kennt, dann wird man aus einer BSG Motor, wird man eine BSG, was weiß ich, ja, Elektronik, BSG Wismut, was weiß ich. Aber dass aus einer ASG Vorwärts eine SG Dessau 89 wird, das ist sehr ungewöhnlich für die DDR, also dass du keinen festen Trägerbetrieb hast. Das heißt ja im Prinzip, ganz offensichtlich gab es neben der Armee kein so großes Werk, dass man das abfangen konnte. Und so hatte ich vernommen, dass man versucht hat, das auf mehrere Schultern, wie du es gesagt hast, zu verteilen. Ich so eine Wirtschaftsunion oder eine Wirtschaftsgemeinschaft gebildet hat, wo diejenigen aufgefangen wurden, die dann irgendwann merkten, dass das doch recht kostenintensiv ist. Deswegen gab es dann so ein bisschen die Probleme und sich dann aber doch zum Fußball in Dessau besonnen haben, sodass man die Saison dann eben auch zu Ende planen konnte, auch wenn die dann eben, jetzt sind wir ja tatsächlich dann 89, 90 in der Wendesaison, wenn das dann alles ein bisschen anders wurde. Aber diese Auflösung des Leistungszentrums Dessau, kannst du das bestätigen, dass tatsächlich finanzielle Gründe war, dass man dort sparen wollte? Oder was sind da die Hintergründe? Denn das ist doch schon eher ungewöhnlich gewesen.
Also es wurde ja damals auch viel gesprochen und es wurden ja auch viele Gerüchte in die Welt gestreut und ich habe jetzt hier nochmal vor mir liegen noch ein paar Berichte von damals oder Zeitungsausschnitte von damals, die mir gerade durch die Hand gelaufen sind, hier mehr oder weniger von diesem Jahr 89. Und da ging es sicherlich auch ums Geld, keine Frage. Und da wurde damals auch gesagt, dass die Spieler der ASG Vorwärts damals monatlich ein bestimmtes Salär bekommen, was halt gerüchtemäßig so mehr oder weniger erstmal in den Raum geschmissen wurde, was aber nicht so war. Und das hat natürlich viele auch abgeschreckt, die Leute dann unter mehr oder weniger dann auch dann zu übernehmen. Und Problem war einfach, dass. Das Problem war einfach das Geld. Und das hat man dann hinbekommen, auch durch die Hilfe des Rater Stadt. Und die Betriebe haben sich dann auch klar dazu erkannt, die höherklassigen Fußball weiter und deshalb das durchziehen zu wollen. Aber die Umsetzung war nicht einfach. Und demzufolge es stand und vieles und viel alles mit der Armee, das muss man so sagen. Und nachdem das dann wegbrach, war das zu Anfang schon für den Erhalt. Des Dessauer Fußballs für der SG Dessau 89 in der Liga schon zu Anfang nicht so einfach. Zumal, wie gesagt, auch Spieler dann einfach nicht mehr zur Verfügung standen, die eigentlich, wenn es die ASG Vorwärts noch gegeben hätte, mindestens dieses Jahr noch hätten spielen in Dessau müssen.
Trainer war Frank Jenicke. Wo kam er her?
Frank Jenicke war jahrelang Trainer der zweiten Mannschaft bei der ASG Vorwärts, aber sein sportlicher Ursprung ist vom HFC, er war der Torhüter, Nachwuchsoberliga und dann auch Torhüter beim Hallischen FC in der Oberliga und das ist so, ist das, was Frank Jenicke zu sagen ist. Der ist mehr oder weniger aufgestiegen, als nachdem Harro Müller dann weg war durch die Auflösung der ASG Vorwärts, Harro Müller nicht mehr da, hat Frank Jenicke als Trainer der zweiten Mannschaft, damals der Bezirksligamannschaft, damals ist er aufgerückt als Trainer der ersten Mannschaft der SG Dessau 89.
Und eine Besonderheit gibt es in dieser Saison, nämlich wenn wir den ersten Spieltag uns anschauen und wir in die DDR-Oberliga gehen, wo jetzt die SG Dessau 89 nicht spielte, aber beim ersten FC Lok Leipzig, der am ersten Spieltag mit 3:1 gegen Fortschritt Bischofswerda gewann, erzielte das 3:1 durch einen Kopfball Dirk Parno. Das an sich stellt sich zwangsläufig die Frage, warum erzähle ich das jetzt? Weil in der DDR-Liga der erste Spieltag die SG Dessau 89 auf Sachsenring Zwickau traf und dort mit 1:2 verlor. In der Mannschaft und durch die FUVO hervorgehoben, also für gute Leistung, fett gedruckt, Dirk Parno. Das irritiert ein wenig, wenn man nicht so richtig weiß, wie damals die Zustände waren. Wie konnte es denn sein, dass ein Spieler sowohl in der DDR-Oberliga als auch in der DDR-Liga bei zwei unterschiedlichen Vereinen spielt?
Also man muss erstmal wissen zu der Personalie Dirk Parno. Dirk Parno hat seinen Nachwuchs mehr oder weniger in Dessau verbracht, ist ein Dessauer. Seine Eltern wohnen in Dessau, hat bei der ASG Vorwärts sein Fußballspielen gelernt. Und dann war er in der Saison 85, 86, gehörte er zu Anfang zum Kollektiv der ersten Mannschaft der ASG Vorwärts. Er wechselte dann nach Hettstedt und dann war es so, dass er zur Saison 88, 89 zum damaligen DDR-Ligisten BSG-Aktivist Burna wechselte. Und nach der Saison 88, 89, wo er dort sehr, sehr viele Tore für Burna machte, wechselte er zum ersten FC Lok Leipzig, zum Trainer Hans-Ulrich Normale. Und dort war es aber so, Oberliga halt, ist nochmal ein bisschen was anderes. Und Dirk Porno hatte natürlich dann auch, sage ich mal, in Leipzig dann mit der Konkurrenz, die es dort gab, angefangen von Olaf Marschall, über Damian Hallertau in diesen Positionen, wurde es dann halt schwierig. Und es war dann halt so, dass zu diesen Zeit auch es gab ein Zweitspielrecht, mehr oder weniger. Demzufolge war der Stammverein für ihn der erste FC Lok Leipzig. Und aufgrund dessen, da Dirk Porno, wie erwähnt, seinen sportlichen Ursprung in Dessau hatte, nahm die SG Dessau dann SA 89 dann diese Möglichkeit wahr, für Dirk Porno das Zweitspielrecht zu bekommen. In Leipzig hat er relativ wenig gespielt, hat er, glaube ich, nur in dieser Zeit nur 6 Spiele gemacht, mit dem einen Tor, was du gerade gesagt hast, gegen Schieburg, also gegen Bischofswerda. Und hat dann natürlich aufgrund fehlender Spielzeiten dann die Möglichkeit genutzt, in Dessau mit dem Zweitspielrecht auf seine Einsatzminuten zu kommen und hat das dann in dieser Saison auch getan.
Dirk spielte laut MDR mit einem Handicap, ist das richtig?
Das ist richtig. Dirk hatte, also eine Hand ging bei ihm nur bis zum, naja, bis leicht oberhalb des Handgelenks. Aber Dirk Porno war, also 100 Meter, 10,5. Also er war feilschnell. Und trotz des Handicaps hat er sich in der DDR-Liga sowohl in Dessau als auch vorher schon in Burna wirklich, muss man sagen, in Namen gemacht, muss man sagen.
Ja, und damit sind wir schon ein Jahr über das Ende der ASG Vorwärts Dessau, aber letztendlich zählt natürlich die Zeit der SG Dessau 89 irgendwie so ein bisschen mit dazu, sodass der direkte Anschluss. Wir sind jetzt zum Zeitpunkt der politischen Wende. Am 20. Juni 1990, wie in fast allen Orten, entscheidet man sich einen neuen Namen, denn aus der SG Dessau 89 wird der FC Anhalt Dessau. Und vielleicht ein kurzer Blick über diese Zeit. Was passierte denn nach der Wende?
Ja, also der FC Anhalt, es gab ja die Saison 90-91, die ja noch unter dem Namen DDR-Liga, Liga Nordost lief, weil es mehr oder weniger schon schwierig war. Aber also der FC Anhalt etablierte sich damals in den ganzen Jahren, in den 90ern, jeweils als Oberligist. War damals zu Anfang war es noch die dritthöchste Spielklasse, bevor die Regionalliga kam. Lange Zeit als gesagt, spielten jahrelang in der Oberliga. Da gab es 3 Oberliga-Staffeln, eine Nord, eine Mitte, eine Süd. Die waren sogar, im Norden waren es nie, aber hauptsächlich in der Mittelstaffel waren die immer drin. Haben sich sie nie abgestiegen, was sich dann änderte, Ende der 90er. Ja, also die waren dann, der FC Anhalt hatte sicherlich auch mit den Folgen der Wendezeit zu kämpfen, sowohl sportlichen her als auch vor allem vom finanziellen her. Aber man war Jahr für Jahr weiterhin Bestandteil der Oberliga und von den Zuschauerzahlen, das ist überall weniger geworden, keine Frage. Aber Dessau war nach wie vor, der FC Anhalt war die Nummer 1 in der Stadt und also in den 90ern. Und daran gab es auch nicht zu rütteln. Oberliga war damals dann schon, das, was von FC Anhalt ging.
Und dann gab es 2003, 2004, zog man sich zurück. Du hast schon gesagt, überwiegend verbrachte man da Oberliga. Es gab ein Jahr in der Verbandsliga oder 2 Jahre in der Verbandsliga. Aber 2004 war dann die Insolvenz bzw. der Rückzug und es gab eine Neugründung am 12. April 2005. Letztendlich ein neuer Verein, die Anhaltische Sportgemeinschaft ASG Vorwärts Dessau, die heute wo spielt?
Oh, die Anhaltinische Sportgemeinschaft Dessau hat, muss man sagen, um das zu verstehen, hat mit der alten ASG nichts zu tun. Spielt, soweit ich weiß, in der Kreisoberliga, auch nicht mehr am Paul-Greifzu-Stadion, sondern auf einem anderen Platz in Dessau-Nord beim ehemaligen Verein Einheit Dessau. Die spielen dort jetzt, es ist ja ein Nachfolgeverein vom FC Anhalt, keine Frage. Aber man muss wissen, dass die neue ASG Vorwärts mit der alten ASG Vorwärts A nicht zu vergleichen ist und B auch nichts miteinander zu tun hat.
Ich will dich nicht loslassen, bevor wir nicht den Ground Paul Greif zu Stadium nochmal besprochen haben, denn wir haben auch zahlreiche Groundhopper unter den HörerInnen. Was sind denn die Gründe, warum du sagst, man sollte unbedingt einmal das Paul Greif zu Stadion gesehen haben?
Also das Paul Greif zu Stadion hat natürlich eine gewisse Tradition, das ist Punkt 1. Das Paul Greif zu Stadion ist, denke ich aber jetzt mal von seiner ganzen Art, wie es jetzt steht, nicht mehr zu vergleichen zu den Zeiten, wo dort die ASG Vorwärts Dessau ihren sportlichen Höhepunkt hatte, weil das ist alles anders geworden. Aber das Paul Greif zu Stadion hat natürlich eine gewisse Tradition und hat sich mittlerweile auch durch die Unterstützung, die da vorhanden ist, zu einem richtigen kleinen Schmuckkästchen entwickelt, muss man sagen. Also Tribüne, und die war ja früher ganz klein gehalten, mehr oder weniger, ist jetzt über eine ganze Seite mehr oder weniger durchgezogen, die überdachte Tribüne. Es ist Flutlicht da, es ist eine sehr, sehr ordentliche Tartanbahn, Leichtathletikbedingungen. Also die Kabinen sind komplett neu, haben die komplett von dem alten Standort, wo man halt wirklich 200 Meter laufen musste, von der Kabine bis zum Platz, haben die jetzt in das Stadion mit eingebaut, unten drin in der Muldenseite, in der Gegengerade. Also es wird wirklich sehr, sehr Schmuck geworden. Die Bedingungen sind da. Es ist halt schade, dass da jetzt wirklich keine Herrenmannschaft Woche für Woche spielt. Aber dieses Stadion hat wirklich eine richtig geile Tradition, muss man sagen. Wenn ich es mal ein bisschen krass ausdrücke, ich war ja auch mal in den 70er Jahren sogar mal ein FDGB-Pokal-Endspiel zwischen Lok Leipzig und dem ersten FC Magdeburg. Es ist schon, das ist richtig schön geworden dort. Das Umfeld passt, es ist schön gelegen an der Mulde, es ist groß, es passen genug Zuschauer rein, also es macht schon Spaß. Das sollte man mal gesehen haben. Daneben ist, wie gesagt, der Nebenplatz, alles vom Gelände her, alles tipptopp. Und deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, das mal zu sehen, sollte man das machen.
Wie groß ist es? Wie viele Zuschauer
also,
ungefähr?
Also zu DDR-Zeiten hatten die im Greifzustand mittlerweile ein Fassungsvermögen von 30.000. Die gehen jetzt sicherlich aufgrund der ganzen Umstrukturierung von Steh- auf Sitzplätzen nicht mehr rein. Aber 15.000 werden dort sicherlich noch reingehen. 15.000 bis 20.000 werden noch reingehen.
Paul Greif zu? Kannst du zu ihm was sagen?
Ja, das ist auch wieder so ein ehemaliger Motorradfahrer, soweit ich weiß, Motorrennsportler. Nachdem wurde das Stadion dann benannt. Und ja, also wie gesagt, das ist das, was ich weiß als kleiner Junge mit dieser Motorradgeschichte. Ja.
Der hatte 52 in Trainingsunfall,
genau,
auf der Dessauer Rennstrecke, und deswegen hat man das Stadion nach ihm benannt. Das so sieht's aus. 19. Oktober 1952 eingeweiht wurde. Und wenn ich es richtig gefunden habe, ein Spiel damals, 52, muss ja gewesen sein, Motor Dessau gegen Lok Stendal vor 25.000 Zuschauern mit 4:0.
Das ist gut möglich. ja, das ist, sage ich mal, das ist gut möglich. Weil die Geschichten von Motor, die blende ich mal ein bisschen aus.
Markant, habe ich gelesen, sind die Flutlichtmasten. Trifft das
ja
zu?
Ja, absolut. Die Flutlichtmasten sind wirklich markant. Die kann man schon von wirklich extrem weit sehen. Das ist ein wirklich sehr markantes Zeichen vom Paul Greif. Wie gesagt, früher gab es das nicht, das Flutlicht. Das wurde erst in 99 ist das mehr oder weniger, sehe ich gerade, errichtet worden. Das sind vier Masten, die wirklich sehr, sehr imposant sind.
Tom, du hast dich ja nicht nur mit der Geschichte und mit den Ergebnissen beschäftigt, du pflegst das ja letztendlich auch. Ihr macht regelmäßig, oder wenn es geht, Treffen der ehemaligen Vorwärtsspieler, ist das richtig?
Ja, wir wollten das eigentlich im Jahr 2020 schon mal machen. Ja, 2020. Das ist dann aufgrund der Corona-Pandemie leider zweimal zum Opfer gefallen, also einmal 20 und einmal 21. Jeweils Gründonnerstag, das ging leider nicht. Das haben wir dann im Oktober letzten Jahres, ein halbes Jahr später wie geplant, also dann gemacht. War sehr, sehr, eine sehr, sehr tolle Veranstaltung, die wir dort gemacht haben. Das wird jetzt am 6. April 2023 wieder wiederholt, also 14 Monate hin. Auch wieder Gründonnerstag. Wird sich in dem Zeitraum bewegen, wieder vom Kollektiv her von 80 bis 89 der ASG Vorwärts, also sind genug. Leute waren auch da damals, waren damals schon fast 80 Leute da. Wir hoffen, dass wir vielleicht diesmal die 100 kratzen können, da sind wir auch fast alle da. Es war eine richtig schöne Veranstaltung. Wir können das nicht jedes Jahr machen, weil dann wird es irgendwann mal in Anführungszeichen ein bisschen ausgelutscht. Alle zwei Jahre haben wir uns jetzt vorgenommen. Ich habe mir das damals auf die Fahnen geschrieben, weil mich einige Spieler immer wieder mal kontaktiert haben, per Facebook oder Telefon, ob ich das machen würde. Mein Vater mich auch mal gefragt hat, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es. Ja, war sicherlich eine Organisation. Habe auch 3, 4 Mitstreiter gehabt, die mir da vor allem am Standort Dessau, weil ich ja jetzt nicht in Dessau wohne, sondern in Kirmer, die mir dann am Standort Dessau wirklich extrem geholfen haben. Es war eine Riesenveranstaltung. Und wir wollen das, wie gesagt, zur Tradition bis zu machen, dass wir uns alle 2, 3 Jahre sehen.
Vielen Dank dir für deine Zeit, für dein Engagement. Und den HörerInnen sage ich herzlichen Dank und Glück auf.
Ganz vielen Dank, ich habe Dank.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.